Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Im Leben vieler Kinder und Jugendlicher spielt sich ab, was die Gesellschaft lieber ignoriert. Alkoholismus in der Familie, Fluchterfahrungen, der Tod als Tabu. Psychotherapie bietet ihnen einen geschützten Raum. In dieser Staffel sprechen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen über die Themen, mit denen sie in ihrer Praxis konfrontiert sind und darüber, wie sie damit umgehen. Erwachsene haben oft genaue Vorstellungen davon, wann, wie lange und wie man über den Tod eines geliebten Menschen spricht. Kinder haben oft keinen Raum, ihre eigene Sichtweise und ihre Gefühle auszudrücken. Die Verhaltenstherapeutin und Psychoonkologin Eva Rischka zeigt in dieser Folge, wie sie trauernden Kindern und Jugendlichen mit kreativen Techniken, Kunst und Musik hilft, ihren Verlust zu verarbeiten. Dabei wird auch deutlich, dass kindliche Trauerprozesse einen Platz in der psychotherapeutischen Ausbildung haben sollten. Willkommen, liebe Eva Rischka.
Hallo.
Steigen wir gleich ins Thema ein und zielen auf das immer noch vorhandene Tabu. Wie hart ist es, mit trauernden Kindern zu arbeiten, wenn in jeder Sitzung der Tod gegenwärtig ist?
Ich würde sagen, das ist eher eine sehr dankbare Arbeit, weil ich ganz viel über das Leben lernen darf, was ich sonst erst am Ende meines eigenen Lebens wahrscheinlich lernen dürfte. Und das eher als Geschenk sehe, dass ich so gut teilhaben darf.
Wow, das hätte ich so nicht gedacht. Wie reagieren eigentlich KollegInnen auf Partys und Kongressen, wenn sie von ihrem Arbeitsschwerpunkt erzählen?
Häufig kommt so diese Aussage, das könnte ich nicht. Oder den ganzen Tag sich mit dem Thema beschäftigen, das wäre nichts für mich. Und dann auch oft so, das ist ja das Schlimmste, was man machen kann, beziehungsweise mit dem man sich beschäftigen kann. Dass Tod und Trauer ja eh schon ein sehr, sehr schweres Thema ist. Und dann eben noch bei Kindern und Jugendlichen, wo ein Elternteil oder ein Geschwister verstorben ist oder eben ein Kind verstorben ist.
Und wie reagieren Sie dann?
Oftmals versuche ich zu vermitteln, dass Trauerarbeit nicht heißt, dass wir die ganze Zeit traurig sind und nur da sitzen und weinen, sondern dass wir auch viel gemeinsam lachen, viel zusammen kreativ sind, viel zusammen auch basteln, Dinge unternehmen und dass es gar nicht bedeutet, dass wir die ganze Zeit in dieser Traurigkeit sind, sondern dass Trauer ganz, ganz bunt ist. Mein Lieblingssatz ist immer, Kinder trauern bunt. Das heißt, da gehören alle Gefühle dazu. Und manchmal frage ich auch, was die Menschen sich so schwer daran vorstellen oder so schlimm daran vorstellen. Häufig hat es ja auch was damit zu tun, ne? Wie kann ich mich abgrenzen, wie viele Parallelen gibt es zu meinem eigenen Leben. Genau, dass ich da auch einfach manchmal nochmal nachfrage, aber versuche zu vermitteln, dass es ein sehr dankbares Arbeitsfeld ist und es eher so ein bisschen ist, ich gebe einen Rahmen, wo Trauer Platz hat, aber die wirkliche Trauerarbeit machen eben die Kinder und Jugendlichen und ich begleite eben dadurch.
Sie treffen in Gruppen oder einzeln auf Kinder, die ein Geschwisterkind oder Vater oder Mutter verloren haben.
Ja.
Nehmen wir mal die Einzelsitzungen. Womit beginnen Sie, wenn ein Kind wahrscheinlich begleitet von einem Elternteil zu Ihnen kommt?
Genau, ich lade die Kinder, Jugendlichen ein, immer gerne die erste Sitzung mit ihren Eltern zu kommen oder zumindest mit einer vertrauten Bezugsperson, weil ich ja erstmal fremd bin, die Umgebung ist auch fremd. Und wir nehmen uns für diese erste Sitzung meistens so 1,5 Stunden Zeit. Und der erste Teil ist immer, dass ich sage, ich würde gerne die Kinder oder Jugendlichen mit dem Elternteil kennenlernen und lasse die Kinder und Jugendlichen immer erstmal so ein bisschen erzählen. Das heißt, es geht erstmal darum, warum kommen die zu mir, wer ist verstorben, auch woran ist die Person verstorben, zu welchem Zeitpunkt wurde die Diagnose mitgeteilt, gab es da eine Begleitung. Und dann eben auch, wie war diese letzte Phase, also die palliative Versorgung, war die zu Hause, war die im Krankenhaus? Dann eben, wie war es zum Todeszeitpunkt? Gab es noch eine Abschiednahme? Also gab es die Möglichkeit, zum Beispiel bei einer Aufbahrung sich noch zu verabschieden, auch aktiv damit zu gestalten? Also was in dem Haus, wo ich arbeite, eben auch angeboten wird, ist Sargbemalung, Urnenbemalung, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich aktiv daran teilnehmen und sich noch verabschieden können und fragt dann auch nach, wie sah es denn danach aus? Und dann auch so einen Eindruck zu bekommen, wie hat sich denn der Alltag des Kindes, des Jugendlichen verändert dadurch?
Das ist jetzt schnell gesagt, aber da hängen ja total viele Gefühle dran. Bringen Sie all diese Fragen schon in der ersten Sitzung unter?
Genau, also ich sage immer, die erste Sitzung geht wirklich darum, dass wir einmal so ein grobes, dass ich so ein grobes Bild bekomme von den Kindern und Jugendlichen und der Lebenssituation und wir dann in der zweiten Sitzung anfangen können, inhaltlich zu arbeiten.
Wie kommen die Kinder und Jugendlichen eigentlich zu Ihnen?
Genau, ich arbeite in der Bernd-Schulz-Stiftung. Das ist quasi aufgeteilt in einen ambulanten Bereich und einen stationären Bereich. Den stationären Bereich kennt man auch als Kinderhospiz, Kinderhospiz Sonnenhof. Das heißt, wir begleiten berlinweit über 850 Familien und sind deswegen ein relativ großer Träger im Bereich der Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die lebenslimitierend erkrankt sind und darüber hinaus eben auch nach dem Versterben in der Begleitung der Familien. Und dadurch, dass es tatsächlich einfach einen totalen Versorgungsengpass im Bereich der Trauer gibt, hat die Bernd-Schulz-Stiftung irgendwann gesagt, naja, wir decken auch Kinder und Jugendliche ab, wo ein Elternteil verstorben ist zum Beispiel oder die nicht vorher bei uns angebunden waren und bieten Trauergruppen an, bieten Einzelbegleitungen an. Genau, und tatsächlich ist es so, dass wenn ein Kind oder ein Jugendlicher Bedarf hat, meistens sich die Eltern per E-Mail dann bei der Bernd-Schulz-Stiftung melden, die dann an mich weitervermitteln und wir dann in den Räumlichkeiten der Bernd-Schulz-Stiftung einen Kennenlerntermin ausmachen. Oder es eben auch Kinder und Jugendliche sind, die ich schon vorher, als das Geschwisterkind noch gelebt hat, begleitet habe im Rahmen von Geschwisterangeboten, Geschwisterreisen und die dann eben nach dem Versterben dann bei mir angedockt werden.
Wir gehen heute in diesem Gespräch mal auf genau die Kinder ein, die jemanden verloren haben. Nicht so sehr auf Kinder im Sterben, denn die Kolleginnen werden sicherlich eher die Geschwisterkinder treffen oder eben auch die Erwachsenen, aber wir schauen heute auf die Kinder. Und Sie haben schon einige der Fragen gestellt, die Sie in der Traueranamnese, nennt man das, gell? Gestellt haben. Und ja, was ist für Sie besonders wichtig zu wissen?
Was ich immer besonders wichtig am Anfang finde, ist, einen Eindruck zu bekommen, wer die verstorbene Person war, weil das ja quasi einfach alle Sitzungen um diesen Menschen geht. Und so ein Gefühl dafür zu bekommen, so ein Bild von der Person zu bekommen. Ich lade auch häufig ein, dann in der zweiten Sitzung auch Fotos mitzubringen, finde ich ganz, ganz wichtig, weil das sonst irgendwie so ein bisschen wie so ein Elefant im Raum ist. Man spricht die ganze Zeit über diese Person und da dann dem erstmal so einen Raum zu geben. Das ist, glaube ich, das, was mir am wichtigsten ist. Und den Kindern und Jugendlichen mitzugeben, es gibt kein richtig oder falsch beim Trauern. Also ich glaube, was ich am häufigsten sage, das ist so eine Extremsituation. Jeder von uns reagiert da anders drauf. Und da gibt es kein richtig oder falsch und hier ist alles erlaubt.
Mit welchen Bedürfnissen kommen die Kinder zu Ihnen?
Ich glaube, es gibt zwei Bedürfnisse. Einmal ist es so, dass Kinder und Jugendliche in der Schule wenig darüber sprechen. Also was ich häufig von den Kindern und Jugendlichen erzählt bekomme, ist, dass wenn sie in der Schule sind, dann weinen sie, dann werden sie dafür ausgelacht. Und häufig ist dieses Thema Trauer eben auch ein totaler Mobbinganlass. Also sowas wie, deine Schwester ist ja nur gestorben, weil sie keine Lust mehr hatte, Zeit mit dir zu verbringen. Oder eben, wir haben häufig auch Kinder und Jugendliche, wo sich zum Beispiel ein Elternteil suizidiert hat. So, wenn ich deine Mutter wäre, dann hätte ich auch keinen Bock, mit dir Zeit zu verbringen. Das heißt, das sind häufig Kommentare, die Kinder und Jugendliche hören und die dann eben sagen, ich möchte in der Schule da nicht drüber reden, das ist kein sicherer Ort für mich. Das heißt, es geht zum einen darum, diesen sicheren Ort für die Kinder zu kreieren, wo sie darüber sprechen können, wo sie auch all ihre Fragen stellen können und wo sie einfach Raum zum Trauern haben. Und das Zweite ist, finde ich, dieses außerhalb der Familie darüber sprechen zu können. Also quasi einen wertfreien zweiten Raum zur Verfügung zu stellen. Also ein Beispiel ist, ich habe zum Beispiel ein junges Mädchen begleitet und da haben wir irgendwie darüber gesprochen, wo der verstorbene Bruder ist. Und dann meinte sie, naja, meine Eltern sagen immer, der ist im Himmel, aber ich glaube das gar nicht. Und dann, haben wir irgendwie ein Bild gemalt. Und es war eine ganz andere Vorstellung. Es war irgendwie die Vorstellung von einem Paradies, wo es ganz viel Süßigkeiten gibt, wo es irgendwie ganz viel tolle Tiere gibt. Aber sie meinte, naja, zu Hause kann ich das halt nicht sagen, ne? Weil in unserer Religion ist es halt der Himmel. Und das wäre nicht okay, wenn ich das zu Hause sagen würde. Aber für sie war es dann ganz, ganz wichtig, für sich selber diesen Ort und diesen Raum so zu gestalten, wie es für sie heilsam ist. Und viele Kinder und Jugendliche haben eben auch die Sorge, dass sie ihre Eltern zusätzlich belasten, wenn sie da zu Hause drüber sprechen. Das heißt, ne, die Mama oder der Papa fangen an zu weinen, wenn ich über meine Geschwister spreche. Deswegen dieser wertfreie Raum außerhalb der Familie nochmal, den ich ganz, ganz wichtig als zweites finde.
Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, überhaupt sein eigenes Verhältnis, wo stehe ich gerade, wie ist meine Verbindung jetzt zu dem Verstorbenen, für ein Kind zu entwickeln, wenn alle schon eine Meinung haben.
Ja, und auch alle eine Meinung haben, was richtig und was falsch ist in der Trauer. Also so, ja, jetzt sind ja 1,5 Jahre her, jetzt stell dich mal nicht so an oder naja, es wird schon wieder besser. Also so diese Ratschläge, die für Kinder total schmerzhaft sind. Oder ein Junge meinte letztens, ja, ein Fußballer kennt keinen Schmerz, hat dann jemand zu mir gesagt. Und dann meinte so, aber es tut ja trotzdem total weh. Also was soll ich denn machen? Also so, dass jeder nicht weiß, was er oder sie dazu sagen soll. Und ja, das glaube ich für Kinder und Jugendliche häufig viel wichtiger ist, dass denen zugehört wird, was sie zu sagen haben.
Ja, und früher war das ja noch so, dass Kinder ganz fern von allem gehalten wurden, dass sie allenfalls bei der Beerdigung dabei waren, aber ansonsten sollten sie irgendwie alles vergessen am besten. Seitdem hat sich, denke ich, eine Menge getan.
Ja.
Wo stehen wir denn jetzt?
Ja, die Empfehlung ist, Kinder und Jugendliche aktiv in den Trauerprozess einzubeziehen. Also wir sagen, Kinder und Jugendliche fühlen nicht weniger als erwachsene Menschen. Das heißt, das sind auch vollwertige Trauernde, die wir in diesen Abschiedsprozess einbeziehen. Wir empfehlen auch immer, wenn irgendwie möglich, dass die Kinder und Jugendlichen die Chance haben, sich von der Person zu verabschieden. Das heißt, selbst nochmal im Krankenhaus sich zu verabschieden. Was da wichtig ist, ist, dass es eine Person gibt, die Kind oder Jugendlichen begleitet. Also häufig hört man ja von Eltern, ich habe damals meine Großmutter gesehen, das war ganz schlimm für mich, das Bild wurde ich nicht mehr los. Da nochmal zu sagen, okay, ne, was war schlimm? Wahrscheinlich wurde man irgendwie unvorbereitet in diesen Raum reingeschickt, sollte nochmal Tschüss sagen, war dann da alleine drin, alles war anders. Das heißt, wir bereiten mit den Familien vor oder begleiten eben auch, ne, was ist da anders, was erwartet dich, was hat sich körperlich schon verändert. Und genau das ist das eine, also dass wir sagen, die Abschiednahme sollte auf jeden Fall möglich sein und dann eben auch in diesem ganzen Prozess bis zur Trauerfeier die Kinder und Jugendlichen aktiv einzubinden. Also zu gucken, was brauchen die? Wollen die noch was mit ins Grab geben? Wollen die, ja, also und da auch den Kindern und Jugendlichen alle möglichen Fragen zu erlauben. Also ich hatte letztens einen Junge, da hatten wir eine Einäscherung und der meinte, ja, wie schwer ist denn Papa jetzt? Er war irgendwie vorher 80 Kilo schwer. Wie ist das denn jetzt? Und dann meine ich, du, das weiß ich gar nicht, aber super spannende Frage. Komm, wir googeln das mal. Oder es ging darum zum Beispiel, woher weiß ich denn, dass die Person nicht vertauscht wurde? Na, dass die Person, die in der Urne drinne ist, auch wirklich meine geliebte Person ist. Und dann meine ich, komm, wir rufen mal bei der Bestatterin an und fragen. Und dann war es tatsächlich so, dass sie uns erklärt hat, jeder kriegt so eine kleine Metallplatte, die mit verbrannt wird, die da in der Asche auch drinne ist und die mit in die Urne kommt. Das heißt, da wollen wir Kinder immer ganz aktiv mit einbeziehen und dann eben auch bei der Trauerfeier. Also ne, gibt es irgendwas, was du machen möchtest, irgendein Gedicht, was du vielleicht vortragen möchtest, irgendein Lied, was gespielt werden soll, irgendein Programmpunkt. Also dass Kinder da das gleiche Recht haben wie alle anderen aus der Familie. Ja, genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte.
Gehen wir doch jetzt in die Therapie. Und verschaffen uns einen Überblick. Welche Schritte durchlaufen Sie denn gemeinsam mit dem Kind, grob beschrieben?
Vielleicht zum Ablauf. Wir gucken bei der Trauer immer nach so einem Step-Care-Ansatz. Das heißt, wir sagen, erster Schritt nach der Trauer, kurz nach dem Versterben, ist erstmal soziales Netz aktivieren, vielleicht Krisenintervention, vielleicht Trauerbegleitung. Dann eben in einer Trauerbegleitung oder Selbsthilfegruppen die Trauernden zu unterstützen. Und dann eben, wenn die Trauer langanhaltend ist, also länger als 6 Monate, gegebenenfalls in Psychotherapie. Das heißt, unser Wunsch ist, Kinder und Jugendliche möglichst früh zu begleiten, präventiv zu begleiten, damit die eben keine, also weitere Unterstützung, also damit es nicht zu einer anhaltenden Trauer kommt. Man weiß so ungefähr, bei 7% der Trauernden kommt es zu einer anhaltenden Trauerstörung. Das und das zu verhindern. Und von den Zahlen ist es eben so, dass wenn Kinder und Jugendliche präventiv gut begleitet werden, kann man das verhindern. Und eben auch eine andere psychische Erkrankung wie Depression, posttraumatische Belastungsstörung eben zu verhindern. Und vom Ablauf ist es bei der Trauerbegleitung so, wir orientieren uns an Borden, der gesagt hat, es gibt unterschiedliche Traueraufgaben. Also es gibt 4 verschiedene Traueraufgaben. Das erste ist erstmal überhaupt den Verlust zu akzeptieren und zu realisieren. Der zweite Punkt ist, die Gefühle wahrzunehmen, also ne, was, also so ein bisschen den Trauerschmerz und die Gefühle der Trauer durchzuarbeiten oder zu bearbeiten. Dann sich an die neue Lebenswelt anzupassen und als letztes der Punkt weiterleben, also dem Verstorbenen einen Platz geben. Wir bezeichnen das auch immer als Continuing Bond. Wie kann ich den Verstorbenen in mein Leben weiterhin integrieren? Und das heißt, alle Sitzungen sind immer daran orientiert, was da vielleicht wichtig ist, dass diese Aufgaben nicht nacheinander bearbeitet werden wie Stufen, sondern quasi parallel stattfinden.
Wen haben Sie da genannt? Ich glaube, das ist ein Büchertipp. Sagen Sie nochmal den Namen und wir verlinken das dann in den Shownotes.
Mit den vier Schritten Warden. Die Traueraufgaben nach Warden. William Warden, glaube ich. William Warden.
Sehr gut. Dann gehen wir doch ein bisschen dichter ran in die zweite Sitzung. Das heißt schon auch bei Trauerbegleitung Sitzung, oder?
Ja.
Dann sind die Eltern ja schon nicht mehr dabei. Und was passiert dann?
Genau, die Kinder und Jugendlichen kommen dann auch immer 1,5 Stunden pro Termin. Und eines der ersten Sachen, die ich mit den Kindern und Jugendlichen immer mache, ist, ich gestalte mit denen ein Trauertagebuch. Also dieses Trauertagebuch ist ein Heft, meistens so ein ganz simples, wie nennt man das denn, so ein Einlegeheft von der Schule, was die kennen. Und dann dürfen die Außenseite gestalten. Das heißt, mit Farben, mit Materialien, aber auch mit Bildern aus Zeitschriften, mit all dem, was sie mit der verstorbenen Person verbinden. Sie hatte letztens ein Mädchen, die hat zum Beispiel Tulpen ausgeschnitten, weil die Lieblingsblumen von Mama waren Tulpen, und dann Spiele ausgeschnitten, weil sie haben immer total gerne Gesellschaftsspiele zusammengespielt, und dann irgendwie einen Kuchen ausgeschnitten, weil Mama den besten Geburtstagskuchen der Welt gebacken hat. Und genau, dann noch die Hintergrundfarbe ausgewählt und auch einzelne Wörter kommen häufig dann draußen drauf. Da war sowas wie irgendwie, du bist eine Kämpferin oder Mama ist die Beste, und dann wurde das alles draufgeklebt. Und dann haben wir danach so ein Folien, was man früher so in die Schulbücher auch gemacht hat, das mit Folie eingepackt, damit es eben auch beständig gegen alle möglichen Flüssigkeiten, die vielleicht im Schulrucksack auch dagegen kommen. Das heißt, die haben erstmal ein Hefter oder ein Buch, was sie immer mitbringen, wenn sie kommen. Und die dürfen auch entscheiden, ob sie dieses Buch bei mir lassen oder ob sie es immer mitnehmen und zum Beispiel auch in der Schule reinschreiben, weil viele Kinder und Jugendliche eben sagen, oh, ich kann mich in der Schule manchmal schlecht konzentrieren, weil dann muss ich an die verstorbene Person denken. Dann sage ich manchmal, naja, dann nimm das Buch doch mit und dann kannst du immer da reinschreiben. Und dann gucken wir, wenn wir uns das nächste Mal sehen, was du so aufgeschrieben hast, wenn du das möchtest. Das heißt, du hast einen Ort dafür.
Das ist ja auch ein bisschen die Person bei sich haben. Mit dem Bild und den Gedanken und all dem, was da war.
Ja.
Und in Psychotherapie wäre es ja so, dass man für einen Prozess sich Ziele setzt. Wie ist es bei der Trauerbegleitung?
Das ist ganz wichtig, dass unser Ziel nicht ist, die Trauer wegzumachen. Also, weil das ist, glaube ich, was auch viele Trauernde am Anfang als Angst haben. So dieses, ich möchte die Person ja nicht vergessen. Ich möchte ja, dass die Trauer noch Bestandteil meines Lebens sein darf. Es geht darum, den Leidensdruck daraus zu nehmen. Das heißt, ein Bild, mit dem ich oft für die Kinder und Jugendlichen arbeite, ist, dass die Trauer am Anfang dieser Riesenberg ist, wo sie denken, boah, da komme ich niemals drüber, da komme ich auch nicht dran vorbei, da gibt es auch keinen Tunnel, das ist total erschlagend. Und das Ziel ist dann zu sagen, naja, wir gucken uns diesen Berg gemeinsam an. Vielleicht verändert er sich über die Zeit. Und vielleicht ist er irgendwann eher nur ein Stein, den du mitnehmen kannst. Aber der wird immer da sein. Also, weil unser Ziel ja ist, die Trauer in das Leben zu integrieren. Aber eben nicht die Trauer wegzunehmen.
Und da haben wahrscheinlich dann Erwachsene, wie eben auch Kinder, so ihre Erfahrungen gemacht. Eben, weil es dann ja heißt, ne? So jetzt muss mal gut sein. Und das ist natürlich dann hart.
Ja, und weil Trauer und Tod generell ja ein totales Tabu ist, viele Menschen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich höre auch oft von Kindern und Jugendlichen, die sagen, naja, die Straßenseite wird gewechselt, im Supermarkt geht man ihnen aus dem Weg. Also keiner weiß so, wie er nachfragen soll. Und das ist natürlich total, also so ein bisschen so ein gesellschaftlicher Ausschluss auch. Und das Leben geht für die Kinder und Jugendlichen weiter, aber die möchten eben gerne, dass die trauernde Person da auch einen Platz hat.
Sie arbeiten mit vielen kreativen Methoden. Also von der einen haben wir schon gehört, das Trauertagebuch gestalten. Welche setzen Sie noch ein?
Was meistens der zweite Schritt ist, ist sich anzugucken, so wer war denn der die Verstorbene? Also bei kleineren Kindern lasse ich den Steckbrief basteln. Bei größeren Kindern ist es tatsächlich eher so ein bisschen wie so eine Zeitungsanzeige von Lieblingsessen über Lieblingsmusik, dass die quasi so eine Wanted-Anzeige gestalten. Dann beim Thema Erinnern zum Beispiel mache ich häufig, dass wir so ein Erinnerungsglas gestalten. Das heißt, wir nehmen so ein Wegglas und das wird eben gestaltet mit so kleinen Zettelchen, wo Erinnerungen draufstehen, weil viele Trauernde am Anfang total Angst haben zu vergessen. Und das für Momente, in denen die Trauer ganz groß ist, die sich einfach so eine Erinnerung ziehen können und eben an die verstorbene Person denken können. Und bei den Kleineren ist es zum Beispiel eher eine Schatzkiste, also dass man eine kleine Truhe gestaltet, wo dann auch Gegenstände drin sind, wo vielleicht Urlaubsfotos drin sind, wo vielleicht irgendwie ein Kleidungsstück drin ist. Genau, das ist sowas. Und vielleicht die Hintergrundidee ist, dass es bei Trauer häufig darum geht, dem einen Ausdruck zu verleihen. Also die Idee ist so ein bisschen, ich kann anders als sonst in der Psychotherapie vielleicht Trauer gar nicht so sehr in Worte fassen, weil es auch so ein komplexes Gefühl ist, zu sagen, naja, ich versuche dem irgendwie eine Form, eine Gestalt zu geben. Und das mit kreativen Methoden. Es kann zum Beispiel auch sein, bei den Gefühlen der Trauer, ich habe letztens mit einer Jugendlichen eine Trauercollage gemacht. Das heißt, die hat so ein bisschen wie so eine Landkarte gestaltet und hat irgendwie das Vermissungsmeer gemacht. Dann irgendwie, ich glaube, es gab noch die Wutberge. Dann gab es irgendwie die Inseln der Träume, was sie gerne noch alles mit der Person erlebt hätte. Das heißt, auch das ist möglich. Und ich glaube, wenn wir nur über die Gefühle gesprochen hätten, wäre da gar nicht so viel gekommen. Aber dieser Schaffensprozess, dass ich gesagt habe, komm, wir machen mal so eine Landkarte, so eine Collage, was da alles dazugehört. Und dann kam ganz, ganz viel. Am Anfang kam halt irgendwie so, genau, Vermissungsmeer, Tränen, irgendwie Tränenbrunnen oder sowas. Und dann auf einmal so, nee, da ist ja noch ganz, sind noch ganz, ganz viele andere Gefühle. Und dann, genau, hat sie dazu gemalt und dann aber auch immer verschiedene Situationen dazu geschrieben.
Das mit dem Heft und der Wanted-Geschichte, das klang jetzt relativ ähnlich. Sind aber zwei verschiedene Sachen, ne?
Genau, das Heft ist quasi wirklich einmal so dieses von außen, da gibt es quasi den Umschlag, was alles mit der Trauer verbunden ist. Und die Collage ist wirklich die Frage, wer war denn die verstorbene Person? Also da nochmal so einen richtig ausführlichen Steckbrief. Ich habe dann auch so eine Vorlage, die ich mit den Kindern und Jugendlichen mache. Sowas wie, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich und du wärst. Oder bei diesem Song muss ich immer an dich denken. Oder wenn ich dich vermisse, fühlt sich das an wie? Oder mir hilft dann. Also das heißt, es sind so Satzanfänge, wo es einfach nochmal so ein bisschen mehr darum geht zu verstehen, auch was hatten die für eine Beziehung zueinander.
Wie viele Kinder haben Sie denn schon begleitet?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe gar keine Statistiken. Ich würde sagen, genau, ich mache das seit 2018. Vielleicht irgendwas zwischen so 120, 150 Kindern, Jugendlichen. Ja, entweder im Gruppensetting oder im Einzel.
Ja, das sind ja schon einige. Wie lange begleiten Sie idealerweise die Kinder und Jugendlichen?
Eine Idee ist so ein bisschen, das ist vielleicht auch eine sehr kinderhospizliche Idee oder Haltungsidee, dass der Gedanke, dass Trauer eigentlich schon mit der Diagnosestellung beginnt. Also der Gedanke von wegen, naja, wenn ich eine Diagnose bekomme, verabschiede ich mich schon von ganz viel. Das heißt, ich verabschiede mich von dem Leben, ich verabschiede mich vielleicht von Zukunftsvorstellungen, die ich mit der Person hatte. Deswegen ist da die Idee, wir begleiten im Idealfall ab Diagnosestellung. Und dann für ein Jahr nach dem Versterben, weil dann ist der erste Todestag, dann ist das erste Weihnachten, der erste Geburtstag, wo ganz klar ist, hey, da fehlt jemand. Und ich sage meistens zu den Jugendlichen so, nach einem Jahr gucken wir mal, wie es dir dann geht, weil wenn dann der Punkt erreicht ist, dass sie sagen, es hat sich noch gar nichts verändert und na, mir geht es total schlecht, ich kann irgendwie nicht am Schulalltag teilnehmen, weil ich kann mich nicht konzentrieren. Ich bin die ganze Zeit nur am Weinen, ich bin total zurückgezogen. Dann ist der Punkt, wo es quasi in eine Überleitung geht zu, okay, ich glaube, du brauchst eine Psychotherapie regelmäßig zu anhaltender Trauer. Also keine Trauerbegleitung mehr, sondern eben Psychotherapie zu anhaltender Trauer, weil wir sagen, ab dem 6-Monate-Kriterium, also können wir die anhaltende Trauerstörung eben vergeben. Und dann sollten wir auch nochmal kontinuierlicher arbeiten, das heißt wöchentlich arbeiten. Das ist nochmal anders als bei mir, wo die immer 1,5 Stunden kommen und eben oftmals nur alle 2 Wochen oder sogar einmal im Monat.
Genau, das hat mich auch interessiert, wie oft die Kinder eigentlich kommen.
Ich.
Ja, Sie haben ja schon von dem Raum erzählt als sozialem Raum. Gestalten Sie den Raum auch noch mit was anderem?
Es kommt so ein bisschen darauf an. Ich habe immer zu den Begleitungen auf jeden Fall Musik dabei, also eine Box dabei. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen dürfen immer bei allem, was sie machen, aussuchen, ob sie das im Gespräch machen wollen, ob wir Musik anmachen, ob ich Musik anmache. Das heißt, es gibt einige, die sagen bei der Collage zum Beispiel, ich möchte gerne in aller Ruhe das machen, können wir gerne einfach ein bisschen Musik dabei hören. Oder viele haben auch zum Beispiel die Playlist von der Beerdigung dabei und machen die dann an. Und eben, es gibt meistens frische Blumen, einfach für so einen Wohlfühlfaktor.
Und dann gibt es ja noch die Gruppensitzung. Das stelle ich mir auch auf der einen Seite gut vor, weil es eben auch andere gibt, die in derselben Situation sind. Und gleichzeitig, wo eben schon wenig Platz ist überhaupt für den Trauerprozess und die Gedanken, da ist es dann vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn andere dann sich auch noch ausbreiten.
Genau, die Gruppen muss man vielleicht unterscheiden. Es gibt Gruppen für die kleineren 6 bis 12 und für die größeren 12 bis 18. Einfach weil von der kindlichen Entwicklung und der Entwicklung der Trauerkonzepte das eben altersabhängig ist. Das heißt, wir können nicht eine große Gruppe für alle machen, sondern müssen eben so ein bisschen gucken, genau, wie alt sind die Kids? Und eben da gibt es auch eine Unterscheidung. Haben die ein Geschwisterkind verloren oder haben die einen Elternteil verloren? Und dann sind die ersten Sitzungen erstmal so ein Kennenlernen. Das heißt, so Spiele wie zum Beispiel Obstsalat, also wo es um Gemeinsamkeiten geht. Also alle, die schon mal auf dem Friedhof waren, müssen dann Plätze tauschen. Alle, die schon mal bei einer Beerdigung waren, alle, die im Krankenhaus waren, alle, wo ein Angehöriger Krebs hat. Und dann eben starten wir in den nächsten Sitzungen immer mit Gefühlen, weil wir eben sagen, das ist das Wichtigste, dass die Kinder ihre Gefühle benennen können für alles, was danach kommt. Wenn wir dann zum Thema Erinnern zum Beispiel übergehen, zum Thema Schuldgefühle, dass die erstmal ihre Gefühle benennen können. Und was der Vorteil der Gruppe ist, dass man eben viele Sachen interaktiv machen kann. Also wir spielen zum Beispiel sehr gerne Gefühlspantomime. Das heißt, die Kinder ziehen ein Gefühl bei den Kleinen mit Gefühlskarten und machen das Gefühl vor und die anderen müssen raten, was ist das denn für ein Gefühl? Oder die ziehen ein Gefühl und besprechen, wann haben wir uns denn die Woche so gefühlt? Und dann, okay, kennen die anderen Kinder das.
Sie sind gerade in der Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichentherapeutin. Wie viel hören Sie eigentlich im Studium über den Umgang mit Tod und Sterben und das dann eben eventuell auch von Kindern?
Ich würde sagen, eigentlich fast gar nichts. Also bei uns gibt es im Erwachsenenbereich gab es ein halbtägiges Seminar, im Kinder- und Jugendbereich gar nichts.
Was hat sich für Sie persönlich und als Psychotherapeutin verändert in der Arbeit mit Kindern, in der Konfrontation mit der Vergänglichkeit?
Aber ein Aspekt, der sich so im Laufe der Arbeit seit 2018 verändert hat, ist, dass die Wortwahl mir sehr aufgefallen ist. Ich weiß, ich habe mal zu einer Mutter gesagt, sie haben ja ihr Kind verloren. Also, nee, ich habe das nicht verloren. Es klingt so, als ob ich nicht aufgepasst habe. So, ich habe alles gemacht, was irgendwie möglich war, aber das Kind ist halt gestorben. Das heißt, dass ich da nochmal sensibilisierter dafür bin, welche Worte benutze ich und vor allem, welche Worte benutzt die Familie? Also da nochmal wirklich viel mehr auf das Gegenüber zu gucken. Und ich glaube, so haltungsmäßig, welche nochmal diese Wertfreiheit, dieses, es gibt kein richtig, kein falsches Trauern, sondern jeder trauert über die Zeit ganz, ganz unterschiedlich, dass mir das nochmal mit der Anzahl der Menschen, die ich begleitet habe, sehr bewusst wurde, wie verschieden Trauer eben aussieht. Und ja, ich glaube, menschlich auch zu gucken, immer wieder für mich, habe ich gerade die Kapazitäten. Also passt es gerade für mich, diese Familie zu begleiten oder gibt es da Parallelen zu meinem Leben, wo ich sage, da kann ich gerade nicht gut begleiten.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben als Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.